Da ist man heute richtig hin und her gerissen, worüber die Predigt sein soll. Reformation, Erntedank. Ich bin dir dankbar, dass du Reformation heute im ersten Teil schon erwähnt hast, deutlich. Wobei, wenn das, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat, ihr ernst nehmt, dann ist das auch eine Reformation, eine ganz wichtige. Ich glaube, es geht nicht nur den Kindern so, wie wir das gerade erlebt haben, dass sie sagen, Erntedank, ja. Wir haben, ich denke, die besonders aus dem osteuropäischen Kontext kommen, da ist noch viel mehr die Verbindung zu Ernte, zu Anbau auf Feldern. Für mich als Großstadtkind und dich, Ewart, wir beide haben dazu wenig Bezug. Betonkinder. Ja, Betonkinder, wie Ewart immer so schön zu sagen pflegt. Und selbst wenn, ich finde es sehr schön, jetzt wo ich hier wohne, auch wenn ich morgens laufen gehe, ich laufe viel durch Wälder und Wiesen, sehe Kühe auf der Wiese und der Weide, sehe, wie alles wächst, habe noch nicht herausgefunden, warum jetzt schon wieder Raps angebaut worden ist und der blüht. Könnte Luzern sein. Auf jeden Fall bin ich ganz erstaunt, wieder gelbblühende Felder zu sehen überall und will irgendwie noch einen Landwirt finden, der mir erklärt, wie das ohne Bienen jetzt geht um diese Jahreszeit und was da genau wächst. Aber selbst wenn wir Hunger haben, gehen wir an den Kühlschrank und wenn der Kühlschrank leer ist, gehen wir in den Supermarkt. Und egal, wann ich in den Supermarkt gehe im Jahr, es kann höchstens sein, wenn man vielleicht so irgendwie nach Sabbatschluss noch Samstagabend zu Aldi geht, dass dann die Regale leer sind. Aber in der Regel ist immer was da. Es ist immer genug da. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. In diesem Kulturkreis, in dem ich lebe, bin ich nicht abhängig. Empfinde ich zumindest so von Saat und Ernte. Und selbst wenn bei uns mal nicht nur so eine gute Ernte sein sollte, dieses Jahr war eine nicht so gute Ernte, weil im Osten der Sommer so trocken war, es war 6% weniger als im Jahr davor, aber immer noch mehr als im Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Und selbst wenn es dann mal nicht so gut wäre, dann sind wir so ein reiches Land, dann kaufen wir uns halt woanders was ein. Haben immer genug. Und wenn es dann Erntedank heißt, ein paar von euch, die hier vorne was hingestellt haben, die haben einen Garten und was aus ihrem Garten mitgebracht. Ulla nickt. Ja, es ist ja aus eurem Garten der schöne Kürbis, jetzt gerade in der Ecke verschwunden da, dieser große Kürbis. Mann, oh Mann, oh Mann, ja. Also wir haben auch einen Garten, aber da ist eigentlich Gras und Hecken. Und das ist auch ein Gärtchen, also es ist mini klein. Und mein Ding ist es nicht, also ich bin nicht so der Freund der Gartenarbeit. Und von was gibt man dann ab, wenn es jetzt um Ernte geht und um Gott zu danken? Ich möchte mit euch als erstes ins Alte Testament hineinschauen. Ins 5. Buch Mose, das 16. Kapitel. 5. Mose, 16. Kapitel. Es gibt im Alten Testament 3 Erntefeste, weil das... In Israel ist es so, dass die Ernte auch zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet als bei uns. Wir haben eine Ernte im Frühjahr und dann gibt es oder ein Erntefest im Frühjahr, das wird zu Passa gefeiert, das ist nämlich auch ein Erntefest. Dann haben wir 50 Tage später das Shavuot, das Wochenfest und dann gibt es nochmal das Laubhüttenfest, ganz am Ende der Erntezeit. Das ist dann am Ende des Sommers. Es hängt damit zusammen, dass es im Sommer in Israel knochentrocken ist. Es kann 6 bis 8 Monate lang nicht regnen. Und die Regenzeit ist im Winter. Das heißt, man baut vor zum Winter an und kann dann im Frühjahr die erste Ernte einfahren, dann nach einer Zeit die zweite Ernte und den Rest dann am Ende des Sommers. Dieses zweite Erntefest, das Wochenfest oder Shavuot, wie es auf Hebräisch heißt, da gibt es einen Text zu und ich lese ab Vers 9. 7 Wochen sollst du abzählen, nämlich vom Passafest aus. Von da an, wo man beginnt, die Sichel an die Saat zu legen, sollst du anfangen, 7 Wochen zu zählen. Dann sollst du das Fest der Wochen für den Herrn, deinen Gott, feiern. Je nach den freiwilligen Gaben deiner Hand, die du geben wirst, so wie der Herr, dein Gott, dich segnen wird. Und du sollst dich von dem Herrn, deinem Gott, freuen. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit, der in deinen Toren wohnt, und der Fremde und die Weise und die Witwe, die in deiner Mitte wohnen, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und du sollst daran denken, dass du Sklave in Ägypten warst. Und so sollst du diese Ordnung bewahren und tun. Gott sagt, das, was ihr habt, ist ein Segen von mir und ihr sollt davon abgeben und teilen. Spannend finde ich, wie hier in Vers 11 beschrieben wird, wer alles mit hineingenommen ist. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Levit, der in deinen Toren wohnt, und der Fremde und die Weise und die Witwe, die in deiner Mitte wohnt, in der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Alle sind mit hineingenommen. Egal welchen sozialen Rang, welchen sozialen Stand sie haben, ob sie ihnen reich sind oder arm, ob sie bevorzugt sind normalerweise im Leben oder benachteiligt, alle sollen mitfeiern. Und auch der Fremde, der dort mitlebt. Sehr aktuell in unserer heutigen Zeit, wo die Diskussion gerade hoch hergeht. Wir kriegen riesig viele Fremde in unser Land hinein. Manche reden schon von Überfremdung und haben große Angst, was da alles so kommt. Auch in unseren Gemeinden gibt es manche, sagen, jetzt muss Schluss sein mit dem, was dort ist. Gott möchte, dass wir ganz bewusst alle mit hineinnehmen und mit ihnen zusammen feiern. Begründet wird dieses in Vers 12 nochmal, und du sollst daran denken, dass du Sklave in Ägypten warst und du sollst daran denken, dass du selbst Sklave in Ägypten warst und sollst diese Ordnung bewahren und tun. Bist du Sklave gewesen? Ein Arbeitnehmer fühlt sich wahrscheinlich als Sklave. Und ich glaube, das ist auch nicht so weit hergeholt. Wir haben heute verschiedene Formen des modernen Sklaventums. Das vielleicht schon, aber so Sklave im klassischen Sinne ist, glaube ich, ich wüsste im Moment keinen, der hier diese Erfahrung gemacht hat. Auch das Volk Israel, bis heute wird ja dieses Fest gefeiert. Die Generation, an die das gerichtet ist, ist ja im 5. Buch Mose, sind keine Sklaven mehr gewesen. Weil die ganze Generation, die noch Sklave in Ägypten gewesen ist, als das aufgeschrieben wurde, die ist in 40 Jahren in der Wüste gestorben. Gott hat erst die zweite Generation und die dritte, die nicht mehr Sklave war, in das gelobte Land reingelassen. Und trotzdem sollen sie es so feiern, als wenn sie selber Sklave gewesen sind. Erstmal so ein historischer Gedanke. Das ist nicht nur im Judentum, das ist in der orientalischen Kultur etwas, was wir gar nicht kennen. Wenn die Juden das Passafest feiern oder sonstige diese Feste, aber besonders beim Passafest wird es deutlich. Da sitzen sie zusammen am Tisch und dann fragt das jüngste Kind, warum feiern wir heute, was wir heute feiern? Und dann fängt der Vater an zu erzählen, weil wir Sklaven in Ägypten gewesen sind, und beginnt die ganze Geschichte des Auszugs aus Ägypten den Kindern nahezubringen. So, als wenn er selber dabei gewesen ist. Das heißt, im Judentum ist das ganz eng verhaftet. Jeder Jude hat das Gefühl, also jeder fromme Jude, als wenn er selber Anteil gehabt hätte an dieser Sklaverei in Ägypten. Das ist sehr lebendig. Das gibt es auch in der muslimischen Kultur. Und deswegen sind diese Konflikte so heftig. Es ist wirklich so, dass dieser Streit, den wir heute haben zwischen Judentum und Muslimen, den Arabern, der ist Abraham schuld. Die Muslime haben heute noch das Gefühl, dass diese Schmach des Ismael, dass sie wirklich den Juden zu verdanken haben. Und das ist so, als wenn sie das selber erlebt hätten. Und deswegen gibt es diese Reibereien, genauso die Juden, die das so leben, als wenn sie das selber erlebt hätten. Das wäre die negative Seite. Die positive Seite ist, sich lebendig zu halten für jeden persönlich, was Gott für dich getan hat. Und ihr wart alle Sklaven. Ich hoffe, ihr seid keine mehr, aber ihr seid alle Sklaven gewesen. Noch viel unmittelbarer, oder? Was für ein Sklave? Was für ein Sklave bist du gewesen? Genau. Wir sind nämlich alle Sklaven der Sünde, ich hoffe, gewesen. Und auch wir sind aus Ägypten befreit. Wir sind befreit durch Jesus Christus aus der Sklaverei der Sünde. Und weil wir das sind, sollen wir dankbar feiern und auch den Fremden mit einbeziehen. Also eine Form, als so ein erster Gedanke, um unsere Dankbarkeit auch Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen, ist, wie gehen wir mit den Fremden um? In unseren eigenen Reihen, aber auch den vielen, die jetzt reinkommen in dieses Land. Weil wir können das auch gut ignorieren und sagen, ja, kümmern sich schon andere drum, um diese Sache. Aber es wird noch spannender. Mögt ihr denken, naja, okay. Dieser Text, diese Anordnung, dieses Fest hat eine Parallele im Neuen Testament. Je nachdem, welche Übersetzung du hast, wenn du mitgelesen hast, hast du auch schon herausgefunden, was die Parallele dieses Festes im Neuen Testament ist. Ich habe es hier deutlich gehört. Es ist das Pfingstfest. An Pfingsten, also im Neuen Testament heißt es Pfingsten, das kommt von dem griechischen Wort Pentekost, das heißt 50, nämlich am 50. Tag nach Passa wird dieses Fest begangen. Und zu diesem Fest waren die ersten Christen in Jerusalem eben zum Gebet vereint und der Heilige Geist kommt über sie. Ich habe mich gefragt, warum hat Gott das gemacht, dass er ausgerechnet zum Shavuot, zum Wochenfest, zu diesem Erntedankfest seinen Heiligen Geist schickt. Irgendwas wird er sich ja schon dabei gedacht haben, dass er das ausgerechnet so auswählt. Und es gibt ein paar interessante Parallelen. Die erste interessante Parallele, wie ich finde. Noch einmal, hier steht ausdrücklich, jeder ist in dieses Fest, also in den Text, den wir gelesen haben, mit hineingenommen. Auch die Fremden, auch die Benachteiligten. Als die Jünger, die ersten Christen, den Heiligen Geist bekommen, fangen sie an, Gott zu loben und zu preisen. Und es wird aufgezählt, aus welchen Nationen die alle kommen, die dort anwesend sind, zu diesem Fest. Und sie sagen, wir hören sie alle Gott loben und preisen in unserer eigenen Sprache. Gott möchte alle mit hineinnehmen in das, was jetzt passiert. So wie er das damals wollte, so möchte er das auch zu Pfingsten. Und es ist auch ein Erntefest. Petrus schwebt an und erklärt den Leuten, was hier passiert. Und es lassen sich an diesem Tag alleine, am Ende dieses Tages, 3000 Menschen taufen. Und es ist noch etwas Spannendes. Ich habe versucht, das den Kindern so ein bisschen deutlich zu machen. Wer weiß, das ist schon wieder vergessen. Was hat er da erzählt? Klar, was mache ich, wenn ich was im Garten haben möchte? Ich pflanze irgendwas an. Ich muss irgendwelche Samen in die Erde stecken. Ich muss gucken, dass ausreichend Wasser da ist. Das Unkraut ziehen, damit nicht das Unkraut die Kraft raubt und meine Möhren oder sonst irgendwas überwuchert. Die Schnecken irgendwie abhalten, dass sie das nicht abfressen, je nachdem mein Salat und ähnliches. Es sei denn, man hat die im Badezimmer, da darf sie dann noch sein. Und wenn es dann soweit ist, zur rechten Zeit, muss ich ernten. Und dann wiederum darum sorgen, dass ich irgendwie meine Lebensmittel verarbeite, haltbar mache oder sonst irgendwas. Ich habe keinerlei aber Einfluss auf, dass es wirklich wächst. Selbst wenn es uns gelingen würde, alle Bestandteile eines Samenskorns irgendwie chemisch herzustellen und zuzubereiten und das in die Erde zu setzen, das wird nicht funktionieren. Wir kriegen das nicht hin. Das wird nicht wachsen. Es gibt nur einen, der dieses Wachstum machen kann, und das ist Gott, dass ich eine Ernte einfahre. Und auch das ist hier, dass 3000 Menschen sich an diesem Tag bekehren. Klar, der Petrus hat eine flotte Predigt gehalten, die sie tief im Herz getroffen hat. Aber ohne das Wirken Gottes und des Heiligen Geistes wäre nichts passiert. Ich kann losgehen und Menschen von Jesus erzählen, aber dass sich jemand für Jesus entscheidet, kann ich nicht machen. Das tut nur Gott. Ich kann Samen pflanzen. Ich kann auch, wenn ich merke, dass jemand reif ist, eine geistliche Ernte einfahren, also jemandem helfen, dass er die Entscheidung für Gott trifft. Aber dass er sie trifft, letztendlich, kann ich nicht machen. Das ist genauso ein Geschenk Gottes, wie das Samenkörner wachsen und dass wir daraus eine Ernte einfahren können. Und jetzt kommt für mich der spannendste Teil in dieser ganzen Geschichte. Gott fordert uns auf zu diesem Erntedankfest, dass wir abgeben sollen, dass wir teilen sollen von dem Segen, den Gott uns geschenkt hat. Wie gebe ich denn ab von der geistlichen Ernte, die ich habe, dass ich Kind Gottes bin? Und das Banalste erstmal, das ist logisch. Apostelgeschichte 2, Petrus fängt an zu erzählen. Erzählt einfach groß weiter, was Gott in seinem Leben getan hat, mit einer großartigen Wirkung. Apostelgeschichte 3 lesen wir noch etwas Spannendes, auf welche Art und Weise die ersten Jünger abgehen. Petrus und Johannes gehen in den Tempel. Da sitzt ein Gelähmter am Eingang des Tempels. Er guckt die beiden an, weil er Almosen haben möchte. Und Petrus sagt, du, Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe im Namen Jesu, das gebe ich dir. Steh auf und geh. Er greift seine Hand und er steht auf und geht. Ich möchte euch Mut machen, mutiger zu sein. Am Mittwoch stand ich an einer Kasse im Supermarkt und direkt vor mir am Laufband war eine Frau. Man sah ihr an, dass sie furchtbare Schmerzen hat. Ich habe sie angesprochen und sie gefragt, was ist, und sie erzählt mir, dass sie alles, wo ihr Rücken alles kaputt ist und dass das seit Generationen in ihrer Familie vorherrscht und dass sie damit leben muss. Zum Glück oder Unglück, wie man es auch nimmt, sie war eben vor mir, war sie recht langsam wegen des Rückens. Mein Alter ungefähr. Also eine junge Frau, ne? Meine Kinder würden sagen, oh, auch so eine Alte. Ich hatte nicht viel, ich hab nur zwei Sachen gekauft, sie schnell bezahlt und bin hinter ihr raus. Und da sie eben etwas langsamer zu ihrem Auto ging, bin ich hinter ihr her und habe gesagt, entschuldigen Sie, ich möchte Sie was fragen. Und sie guckt mich an und ich sage ihr einfach ganz kurz, ich bin Christ. Wir beten für Menschen, wir erleben, dass Menschen Gott heilt. Ich kann Ihnen nichts versprechen, aber ich würde gerne für Sie beten, dass Gott etwas in Ihrem Leben tut. Und die hat ganz spontan Ja gesagt. Ich habe ihr gefragt, ob ich meine Hand einfach auf ihren Arm legen darf. Das nächste Mal werde ich die Hand von der Person in die Hand nehmen. Also ich werde sie an die Hände nehmen. Und ich habe ein ganz kurzes Gebet für sie gesprochen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich kann euch jetzt keine große Geschichte erzählen, was passiert ist oder nicht, weil dann haben sich gleich danach unsere Wege getrennt. Aber von dem, was Gott mir gegeben hat, so lese ich es in der Apostelgeschichte, kann ich einfach weitergeben, wenn ich sehe, dass dort Not ist. Der Rest ist Gottes Sache, nicht meine. Ich habe den Samen einfach gepflanzt und das war's. Und es gibt noch etwas Drittes und das hat mich sehr berührt. Wenn wir in Apostelgeschichte 2 lesen, wie sieht die Gemeinde aus, die daraus entsteht, die Gemeinschaft, die daraus entsteht. Ihr kennt den Text, wer hat jemand mal gesagt, neulich, als wir den zusammen gelesen haben, den habe ich schon hunderte Male gelesen mittlerweile, diesen Text Apostelgeschichte 2, ab Vers 42. Und ich will auch gar nicht alles lesen, sondern nur, hier wird halt beschrieben, wie die Gemeinde aussieht, dass sie sich da täglich trafen, im Haus, in den Tempel. Und dann heißt es da am Ende, täglich verharrten sie einmütig im Tempel, brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Es ist eine total warmherzige, liebevolle Gemeinschaft daraus entstanden. Und mir ist etwas bewusst geworden, was mir, vielleicht ist euch das klar, aber mir bisher nicht so klar war. Was ist denn das eigentliche, der größte Segen, den wir haben? Und der sich hinter all diesem verbirgt, was Gott uns gibt. Es ist in einem Text in Bezug, auch gerade jetzt in Bezug auf dieses zweite Wochenfest, das zweite Erntedankfest, sehr wunderbar ausgesagt. Nämlich, was steht letztendlich auch noch hinter dem Kommen des Heiligen Geistes? Ja, aber etwas ganz Besonderes, was Jesus bringt. In Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist, der euch gegeben worden ist. Der eigentliche Segen, der hinter all dem steht, ist Gottes Liebe zu uns. Das heißt, von dem, was ich am meisten weitergeben kann und soll, ist das, wo Gott mich gefüllt hat, mit seiner Liebe. Ich kann meine größte Dankbarkeit zeigen für das, was Gott mir gegeben hat, indem ich diese Liebe weitergebe. Und hier kommt für mich etwas sehr Herausforderndes. Ewart, ich weiß manchmal nicht, ob wir uns abgesprochen haben. Wir haben uns heute Morgen nicht abgesprochen, aber du hast heute etwas gesagt, wo ich dachte, Ewart, du nimmst meine Predigt schon vorweg. Und das war, ich bin dir sehr dankbar. Offensichtlich scheint es ein Thema zu sein, was nicht nur mich bewegt, sondern auch dich. Eine Gemeinde ist ein Ort mit vielen unterschiedlichen Menschen. Und mit manchen versteht man sich richtig gut. Mit manchen versteht man sich gut. Mit manchen ist eher neutral. Und es gibt welche, wo man denkt, ach du Schreck, warum ist der oder die denn da? Aber Gott hat das nun mal so eingerichtet, dass auch der oder die da ist in der Gemeinde. Gestern Abend haben wir einen ganz kleinen Kreis gehabt, einen Gebetsabend, weil in einer Gruppe irgendwo gibt es eine Person, wo manche denken, warum ist der oder die da? Weil es aber aus bestimmten Gründen notwendig ist, sich mit dieser Person auch zusätzlich noch auseinanderzusetzen, haben einige beschlossen und gesagt, wir wollen beten. Und wir haben uns zusammengesetzt, nicht einfach, um zu sagen, Gott, könnt ihr sagen, okay, die nervt, sieh zu, dass sie verschwindet, diese Person. Oder mach was, dass diese Person sich ändert. Gott, du musst irgendwas tun, dass hier was passiert, so geht's nicht weiter. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, Herr, wir gehen jetzt in die Stille und wir möchten von dir wissen, was du denkst. Wie siehst du diese Person? Was möchtest du von uns, wie wir damit umgehen? Und es war ganz erstaunlich, was dabei rausgekommen ist an diesem Abend. Keiner von uns ist mit den gleichen Augen und mit dem gleichen Herzen gegangen, als er gekommen ist. Weil Gott uns tatsächlich gezeigt hat, was er für diese Person empfindet, wie er sie sieht und was er sich von uns wünscht, wie wir mit dieser Person umgehen. Ich fand das sehr, sehr interessant. Und er hat uns auch gezeigt, wenn wir den Mut haben, das zu tun und auch auszuhalten, weil es wird nicht von heute auf morgen diese Person sich ändern. Wenn wir den Mut haben, das zu tun, was er uns gezeigt hat und aushalten, dass was passieren wird in der Zukunft und was für Auswirkungen das haben wird, wenn diese Person die Liebe Gottes wirklich an ihr Herz lässt, was sie bisher ihr nicht so gelungen ist, aus persönlichen Gründen. Und ich denke, es fängt in jeder Gemeinde an. Und in jeder Gemeinschaft, wo du bist, und es beginnt in deiner eigenen Familie, dass wir das, wovon wir am meisten haben, weitergeben. Die Liebe, die Gott uns gegeben hat. Und wenn wir nicht wissen, wie wir sie weitergeben sollen, weil diese Person gerade nicht besonders liebenswert ist, ob es in diesem Moment ist oder ob wir bisher das Gefühl hatten, die ist schon länger nicht besonders liebenswert, dass wir Gott fragen und wirklich Gott wird dir antworten, wenn du so eine Frage stellst. Vielleicht nicht sofort, wobei ich oft erlebe, dass gerade auf solche Fragen Gott sehr schnell antwortet. Wie siehst du diese Person? Was kann ich tun? Und diese Personen, die oft nicht so liebenswert sind, sind gerade diejenigen, die Liebe besonders brauchen. Es gibt so einen Spruch in Bezug auf Ehepaare: Liebe mich dann, wenn ich ganz unausstehlich bin, weil ich es dann am nötigsten habe. Und für mich geht es weiter, und damit sind wir auch in diesem Text aus dem Wochenfest, aus dem Pfingstfest drin. Wir können jetzt hingehen, wie manche, die aufstehen und sagen, boah, jetzt kommen so viele fremde Menschen mit so einer furchtbaren Kultur in unser Land. Und die muslimische Kultur ist uns fremd. Und leider wird uns durch die Medien das ist nur das, was wir sehen. Muslim gleich Terrorist, das ist einer, der sich einen Gürtel um die Bauch schnallt und sich in die Luft sprengt. Islam immer gleich Scharia. Es gibt auch andere Muslime. Aber was noch viel wertvoller ist, und deswegen denke ich, haben die Menschen, die in unser Land zurzeit kommen, erst recht unsere Liebe nötig. Und dass wir auch hier Gott fragen: Gott, was möchtest du von mir? Was kann ich tun, um den Segen, den du mir schon gegeben hast, weiterzugeben? Diese Leute, die jetzt hierher kommen, und ich formuliere es mal anders, wir werden darüber noch in der Gemeindestunde reden. Übrigens, Silvia, wir müssen noch die Themen auch haben für die Gemeindestunde. Zwei kann ich euch schon mal nennen. Das eine wird sein, nächstes Jahr wollen wir gerne gemeinsam ein Jahr der Familie haben. Dazu werde ich einiges erklären, was das heißt. Und wir würden gerne, das ist auch ein Thema, Open Doors hier einladen. Ich weiß nicht, ob alle wissen, wer oder was Open Doors ist. Open Doors ist eine interkonfessionelle christliche oder interchristliche, kann man sagen, Gemeinschaft, die sich besonders für verfolgte Christen weltweit einsetzt. Viele Adventgemeinden haben sie schon zu Gast bei sich gehabt. Und wir hatten, die Gemeinde Soest hatte jetzt zeitlang einen Gast von ADRA, der besonders auch in der islamischen Welt arbeitet und vielen Gemeindegliedern ein Buch auch von Open Doors empfohlen hat, wo berichtet wird, was dort geschieht. Und er hat jetzt die Geschwister, zu denen er Kontakt in Soest hat, nochmal Folgendes mitgeteilt. Es ist ein Wunder, wenn ein Moslem zum Glauben kommt. Und häufig ist Gott dabei, dass er etwas tut, dass diese Menschen zum Glauben kommen. Die aber jetzt herkommen, sind total frustriert vom Islam. Weil sie kommen aus den Ländern, die eigentlich sagen, wir sind die Guten, und sie sind auf der Flucht, weil gerade der Islam ihnen das Leben schwer macht. IS, Syrien, das ist ja. Und es ist die Chance, jetzt den Menschen genau das weiterzugeben, was Gott uns geschenkt hat, nämlich seine Liebe. Es fängt in der eigenen Familie an. Die Gemeinde ist der nächste Ort, der von uns gefordert ist, wo wir von diesem überreichen Segen, den Gott uns gegeben hat, weiterzugeben. Aber es geht als drittes auch an die Menschen in unserer Umgebung. Ich denke, in einer Kultur, wo Ernte uns nicht mehr nahe liegt, ist das auch ein ganz wichtiger Teil und für uns als Nachfolger, Pfingstnachfolger, dass wir, so wie es heißt, jeder soll nach dem Maß des Segens geben, den er von Gott erhalten hat. Nach dem Maß der Liebe, die du von Gott erhalten hast. Und wenn du das Gefühl hast, ich habe gar nicht so viel, dann fang erst mal selber an. Mach deine Beziehung stark zu Gott. Lass dich beschenken. Frag ihn, wie er dich sieht. Und du wirst erleben, wie er dich sieht. Nämlich wunderbar. Und gib weiter, was Gott dir gegeben hat. Das ist Erntedank, wie Gott ihn sich auch wünscht. Amen.